Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Nachfrage nach Holz als Roh- und Brennstoff führt zu einem dramatischen Anstieg der Rodungen in Europa. Aber stimmen die Zahlen, die einer aktuellen Studie im Fachblatt Nature zugrunde liegen? Wir gehen dieser Frage gleich nach. Außerdem geht es heute um Nanopartikel, die Viren wie ein Schwamm aufsaugen können, um die Flugkünste von Schmuckbaumnattern und um überraschenden Zuwachs in der Elementarteilchenfamilie. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Der Wald steht seit zwei sehr trockenen Jahren stark im allgemeinen Blickpunkt. Wird er sich wieder erholen oder nehmen die Schäden durch Wassermangel und Borkenkäfer noch zu? Aber da sind auch noch andere Fragen. Wie steht es einerseits um den Wald als Kohlendioxidspeicher, andererseits als Baustoff für eine nachhaltige Bioökonomie? Eine Studie im Fachblatt Nature berichtet über massive Abholzungen in Europa, Zahlen, die andere Forscher aber bezweifeln. Volker Mrazek hat mit beiden Seiten gesprochen.
Die neue Studie stammt aus dem gemeinsamen Forschungszentrum der EU-Kommission in Ispra in Italien. Dort hat man die Daten von US-amerikanischen Satelliten aus der Landsat-Reihe ausgewertet. Sie liefern schon lange Bilder von der Erdoberfläche. Spezielle Rechenalgorithmen erlauben es, Waldflächen in den Aufnahmen zu erkennen, mit einer räumlichen Auflösung von 30 mal 30 Metern. Die Satellitendaten zeigten eine abrupte und drastische Zunahme von Abholzungen in Europa, sagt der Erstautor der neuen Studie, der italienische Hydrologe Guido Ceccherini.
Our research is sensitive to clear-cut harvesting operations only.
Mit unserem Ansatz können wir Flächenrodungen erkennen, aber nicht die Entnahme einzelner Bäume im Wirtschaftswald. Das muss man betonen. Die Daten enthüllen, dass die gerodete Fläche in Europa in den letzten Jahren um 49% zugenommen hat. Das gilt für den Zeitraum 2016 bis 2018, verglichen mit den Jahren 2011 bis 2015.
Für mehr als die Hälfte des Anstiegs sollen Schweden und Finnland verantwortlich sein. Forcierte Rodungen gab es demnach auch in Portugal, Spanien, Frankreich und Polen sowie in den baltischen Ländern Litauen und Estland, am häufigsten in Nadelwäldern. Es handele sich hier nicht um Flächenverluste durch Windwürfe und Waldbrände, sagt Ceccherini. Die seien, wo immer möglich, ausgeklammert worden.
Unsere Untersuchungen legen nahe, der Grund für den starken Verlust von Waldfläche ist der expandierende Markt für Holzprodukte.
Mit anderen Worten, Europa schlägt den Weg in die Bioökonomie ein, die stärker auf Holz als Bau- und Brennstoff setzt und betreibt dafür nun einen viel kräftigeren Kahlschlag im Wald. Die Studienautoren warnen, das sei kritisch für den Klimaschutz, denn mit jeder gerodeten Waldfläche gehe ein wichtiger Speicher für das Treibhausgas Kohlendioxid verloren. Kaum, dass sie erscheint, wird die Studie aber schon kritisch hinterfragt. Zum Beispiel von Markus Lindner, leitender Wissenschaftler im Bonner Büro des Europäischen Forstinstituts.
Wir wissen, dass die Nutzungen durchaus in den letzten Jahren angestiegen sind, teilweise als Reaktion auf die Erholung nach der Finanzkrise. Aber in den Größenordnungen, die dort ausgewiesen worden sind, scheint es doch ein bisschen fraglich zu sein.
Als Reaktion auf die Studie hat sich der Forstwissenschaftler die jüngsten Daten über die Produktion von Rohholz und Holzprodukten in Europa angeschaut, wie er sagt. Sie stammten von der Europäischen Statistikbehörde Eurostat und von der FAO, der Land- und Forstwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
Da sind auch Ungenauigkeiten in diesen Statistiken, das ist ganz ohne Frage. Aber diese Statistiken zeigen Zunahmen von 5 bis 10% über Europa gemittelt in diesem Zeitraum. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer vorzustellen, dass wirklich halt dann auf europäischem Maßstab Anstiege mit um die 50% wirklich möglich sind.
Es gibt noch einen weiteren Befund in der Studie, den Lindner nicht so recht nachvollziehen kann. Nicht nur das Ausmaß der Waldrodungen in Europa soll zugenommen haben, sondern auch die Größe der einzelnen Abholzungsparzellen. Und zwar im Schnitt um 34%.
Und das müssen wir ja irgendwo auch sehen können, dass auf einmal halt die Praxis sich ganz radikal geändert hat. Und das ist aber nicht der Fall. Nur dort, wo halt dann Borkenkäfer große Flächen kahl fressen, dort haben wir Flächenverluste. Aber in vielen Ländern haben wir eher eine Tendenz zu kleinräumigeren Nutzungen und nicht mehr so große Kahlschläge.
Es könnte sein, dass manche Waldverluste in den Satellitenbeobachtungen gar keine geplanten Rodungen sind, sondern Notabholzungen nach Borkenkäferbefall. Oder doch Waldbrände. Guido Ceccherini schließt das selbst nicht aus.
Die Estimates for Iberian Peninsula
Unsere Schätzungen für die Iberische Halbinsel sind vermutlich durch Feuer verzerrt. Es gab dort sehr viele kleinere Waldbrände und wir müssen davon ausgehen, dass manche gar nicht entdeckt worden sind.
Markus Lindner vermutet aber vor allem, dass sich grundlegende Fehler bei der Auswertung der Beobachtungsdaten aus dem All eingeschlichen haben. Die Landsat-Satelliten der USA wurden schon mehrfach gewechselt. Bei einigen traten technische Probleme während ihrer Messungen im Orbit auf.
Es gibt Autoren, die sagen, man muss sehr vorsichtig sein, wie diese Zeitreihen quasi interpretiert werden. Man kann dort leicht Fehler machen und dann quasi einen Anstieg zeigen, der aber gar kein richtiger Anstieg ist, sondern bloß eine methodisch bedingte Abweichung.
Die starke Zunahme von Waldrodungen in Europa könnte demnach ein Artefakt sein. Das ändere aber nichts an der Notwendigkeit von Satellitenstudien, betont Lindner. Nur durch sie lasse sich der Zustand aller Wälder in Europa kontinuierlich überwachen.
Aber es muss eben auch methodisch korrekt gemacht werden.
Wie stark sind die Waldrodungen in der EU wirklich angestiegen? Volker Mrazek über die Zahlen und die Interpretation in einer aktuellen Studie im Fachblatt Nature. Ob ein Mensch bei Kontakt mit SARS-CoV-2 auch an Covid-19 erkrankt, das hängt stark davon ab, wie viele Viren es tatsächlich schaffen, in seine Zellen einzudringen und sich zu vermehren. Um die infektiöse Viruslast im Körper zu senken, haben US-Forscher nun spezielle Nanopartikel entwickelt, die die Viren wie eine Art Schwamm aufnehmen und so von den Zellen fernhalten. Details zu dieser Entwicklung von Lucian Haas.
Ein Schwamm, der wischt und bindet Wasser sowie Schmutz in seinen Poren. Nach einem ähnlichen Prinzip wollen Forschende aus den USA Coronaviren einfangen, direkt im Körper eines Menschen. Sie entwickelten auf Basis eines biologisch abbaubaren und für den medizinischen Einsatz bereits zugelassenen Polymers speziell beschichtete Nanopartikel, die Viren wie ein Schwamm an sich binden können. Anna Honko, Mikrobiologin an der Boston University.
We coat it with pieces of cell membrane.
Wir beschichten die Nanopartikel mit Zellmembranstückchen, sodass sie Zellen des Lungenepithels oder Immunzellen nachahmen. Auf diese Weise hindern sie die Viren daran, echte Zellen in unserem Körper zu infizieren, weil sie selbst wie ein Köder wirken.
Die verwendeten Membranen für die Beschichtung stammen aus Zellkulturen. In den Membranen sitzen jene Rezeptorproteine, welche die Viren normalerweise nutzen, um sich an Zellen gleichen Typs zu heften, damit sie in sie eindringen können. Nur sind die Nanopartikel letztendlich eine Falle. Wenn die Viren daran binden, sind sie jeder weiteren Vermehrungsmöglichkeit beraubt. Das Immunsystem hat dann die Chance, sie leichter zu bekämpfen.
Fresszellen des Immunsystems wandern ständig durch unseren Körper. Sie töten und entsorgen jene Zellen, die von Viren befallen sind. Unsere Nanopartikel saugen die Viren gewissermaßen auf, damit der Körper sie dann auf natürliche Weise entsorgt.
In ersten Laborversuchen hat sich dieser Ansatz als erstaunlich effektiv erwiesen. Zellkulturen, denen Coronaviren zugesetzt und die zugleich mit den Nanopartikeln behandelt wurden, zeigten eine um rund 90% reduzierte Infektionsrate. Anna Honko und Kollegen von der University of California San Diego hoffen, bald schon solche Nanopartikel auch bei Menschen einsetzen zu können. Zum Beispiel bei Ärzten und Pflegekräften, die viel mit Corona-Patienten in Kontakt kommen. Mit Hilfe der sogenannten Nanoschwämme ließe sich deren Viruslast im Körper unter jener Schwelle halten, bei der es zu einer akuten Erkrankung mit Covid-19 kommt.
Man könnte zum Beispiel regelmäßig ein Nasenspray mit diesen Nanopartikeln verwenden, um Infektionen zu verhindern. Aber das wäre eher nicht für die Allgemeinheit gedacht, sondern am ehesten für besonders gefährdete Personen. Ob es soweit kommt, wird aber auch davon abhängen, wie sicher sich das Verfahren in der Praxis erweist.
Bisher gab es nur erste Verträglichkeitsuntersuchungen an Ratten. Sie verliefen vielversprechend. Klinische Tests am Menschen stehen noch aus. Wann sie starten können, ist unklar. Anna Honko setzt allerdings große Hoffnungen auf die Idee, mit solchen Nanopartikeln ganz neue Wege im Kampf gegen Viren zu beschreiten. Zumal das gleiche Verfahren nicht nur bei SARS-CoV-2, sondern auch bei anderen Virustypen funktionieren sollte. Man müsste dafür nur die Beschichtung der Nanopartikel anpassen und jeweils Membranen jener Zellen nutzen, die von den entsprechenden Viren bevorzugt befallen werden.
Nanopartikel saugen Viren im Körper auf wie ein Schwamm. Das war ein Beitrag von Lucian Haas. Schmuckbaumnattern gehören zu einer Gruppe von Schlangen, die auch als Flugschlangen bezeichnet werden. Die Tiere leben in den Wäldern Südostasiens und verbringen den großen Teil ihres Lebens in den Bäumen. Um von Ast zu Ast oder von Baum zu gelangen, katapultieren sie sich in die Luft und gleiten dann bis zu 20 Meter weit. Wie die Tiere dieses Kunststück vollbringen, Magdalena Schmuder hat die Antwort.
Isaac Yeaton, der heute am Labor für angewandte Physik der Johns Hopkins Universität in Baltimore arbeitet, hatte mit Schlangen eigentlich wenig zu tun. Doch im Rahmen seiner Doktorarbeit am Polytechnischen Institut der Staatlichen Universität von Virginia stieß er auf ein Förderprogramm, in dem Ingenieure und Biologen zusammenarbeiten, um biologische Systeme besser zu verstehen. Dafür waren die Flugschlangen, die ein Kollege im Labor hielt, genau das richtige Untersuchungsobjekt.
Ich fing also in diesem Programm an und ich fand, dass diese Schlange ein faszinierendes Studienobjekt darstellt. Denn wenn man es sich ansieht, sollte sie eigentlich nicht in der Lage sein zu gleiten. Aber dann habe ich gemerkt, dass man Methoden aus der Mechanik anwenden kann, um zu verstehen, wie dieses biologische System funktioniert. Das fand ich ziemlich attraktiv.
Besonders interessant fand Isaac Yeaton die Schlängelbewegung, die die Tiere in der Luft vollführen. Genau wie Schlangen auf dem Boden oder im Wasser bilden sie mit ihrem Körper horizontale Bögen, während sie durch die Luft gleiten.
Andere schlängelnde Tiere nutzen diese Bewegung, um Vortrieb zu erzeugen. Sie drücken sich mit ihrem Körper ab. Schlangen an Land drücken gegen den Boden oder gegen Hindernisse. Schwimmende Schlangen drücken gegen das Wasser. Sie müssen schlängeln, um sich fortzubewegen. Doch bei fliegenden Schlangen kommt die Beschleunigung durch den freien Fall und die Schlängelbewegung wird für den Vortrieb eigentlich nicht gebraucht.
Um zu verstehen, warum die fliegenden Schlangen trotzdem schlängeln, bauten Isaac Yeaton und seine Kollegen in einem leeren Kunstzentrum einen Versuchsparcours auf. Eine Hebebühne in dem mehrstöckigen, abgedunkelten Raum diente als Absprungplattform. Ein künstlicher Baum als Landeplatz, Boden und Wände wurden mit Schaumstoff gepolstert, um die fliegenden Schlangen vor Verletzungen zu schützen. Dann ließen die Wissenschaftler die Tiere immer wieder von einem Ast auf der Hebebühne abspringen und filmten die kurze Gleitphase mit Hochgeschwindigkeitskameras. Reflektierende Klebepunkte auf dem Körper der Tiere dienten dabei als Fixpunkte, um später ein Modell der Schlange zu erstellen und ihre Bewegungen im Computer analysieren zu können.
So bekamen wir eine komplette Darstellung davon, was das Rückgrat der Schlange während des Fluges macht. Mit diesem Computermodell konnten wir dann Analysen durchführen und zum Beispiel die Schlängelbewegung ausschalten. Das wäre bei einer echten fliegenden Schlange schlicht nicht möglich. Die schlängeln immer.
Es zeigte sich, obwohl die Schlangen während der Gleitphase nur für wenige Sekunden schlängeln, hatte es einen gravierenden Einfluss auf den gesamten Flug, wenn die Wissenschaftler diese Bewegung im Modell ausschalteten.
Wenn man eine unbewegliche, starre Schlange hat, wird der Flug instabil. Die Schlange wird immer noch ein Stück horizontale Strecke zurücklegen, also gleiten. Aber dabei kippt sie nach vorne oder kippt und rollt zur Seite oder kippt und dreht sich.
Die Schlängelbewegungen helfen den Schlangen also dabei, ihren Gleitflug zu stabilisieren und damit zu verlängern. Im Modell konnten die Wissenschaftler außerdem erkennen, dass die Flugschlangen während der Gleitphase noch eine zweite Wellenbewegung ausführen, bei der sie ihren Körper nach oben und unten bewegen. Und das doppelt so schnell wie bei der horizontalen Schlängelbewegung. Isaac Yeaton vermutet, dass die vertikale Welle dazu dient, den Querschnitt des Körpers möglichst aerodynamisch zu machen. Wie das genau funktioniert, will er als nächstes untersuchen.
Magdalena Schmude über Schlangen im Gleitflug. Schlängelbewegungen stabilisieren die Bewegung von Schmuckbaumnattern.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Atome besitzen einen Kern, der aus Protonen und Neutronen besteht. Und die wiederum sind aus noch kleineren Teilchen aufgebaut, den Quarks, unteilbaren Urbausteinen der Materie. Riesige Beschleuniger können sie zu verschiedensten Konstellationen zusammensetzen, wodurch neue, exotische Teilchen entstehen. Das CERN in Genf vermeldet nun die, nennen wir es mal, Geburt von außergewöhnlichen Teilchen-Vierlingen. Frank Rothelüschen hat mit einem der beteiligten Physiker gesprochen.
In dem Fall war es tatsächlich eine große Überraschung, das zu finden. Das war eigentlich eine andere Messung, die da durchgeführt wurde. Und wie man sich dann die Daten genauer angeschaut hat, ist aufgefallen, dass da eben was passiert, was man nicht erwartet hat.
Sebastian Neubert staunte nicht schlecht, als sich nach zeitraubenden Analysen in einem Wust aus Messdaten ein außergewöhnliches Signal fand. Das Signal für ein spezielles Teilchen, ein Tetraquark, sagt der Professor vom Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik in Bonn.
Ein Tetraquark, der Name deutet es an, ist ein Teilchen, was aus 4 Quarks besteht. Im Gegensatz zum Beispiel zum Proton, das ist der Kern des Wasserstoffatoms, das besteht aus 3 Quarks. Das ist also der Unterschied. Tetraquark hat 4 Quarks.
Erst seit ein paar Jahren ist sich die Fachwelt sicher, dass es Tetraquarks überhaupt gibt. Besonders gut lassen sie sich am CERN in Genf erzeugen mit dem LHC, dem größten Beschleuniger der Welt. Er feuert Protonen mit ungemeiner Wucht aufeinander. Dabei können exotische Teilchen entstehen, darunter Tetraquarks, aufgespürt von einem 5600-Tonnen-Klotz namens LHCb. Jenes Tetraquark, das der haushohe Detektor nun aufgespürt hat, ist ein ganz besonderes.
Das Teilchen ist sehr kurzlebig, 10 hoch minus 23 Sekunden in etwa. Und es ist etwa 7-mal so schwer wie ein Proton. Es ist also ein relativ schweres Teilchen.
Und es ist extrem rar. Es zeigt sich nur höchst selten im Detektor, sagt Neubert.
Wir haben also jetzt über die letzten 10 Jahre Daten aufgezeichnet, seit 2011. Diese gesamten Daten mussten also analysiert werden, um dann ein paar tausend dieser Reaktionen zu finden.
Das Interessanteste an dem Neuling aber ist noch etwas anderes. Quarks gibt es in mehreren verschiedenen Sorten. Manche sind leicht, andere schwer. Die bisher bekannten Tetraquarks sind alle aus unterschiedlichen Quarksorten zusammengesetzt. Die meisten davon sind leicht. Der neue Exot dagegen besteht aus einer einzigen, schweren Sorte, dem sogenannten Charm-Quark. Leichte Quarks fehlen in dem neuen Teilchen und genau das macht es für Physiker wie Sebastian Neubert so interessant.
Meine Tochter spielt ganz gerne mit ihrem Bällebad. Da sind so kleine Bälle drin und das ist ein unglaubliches Gewusel. So schwere Quarks, die können sich vielleicht als Bowlingkugeln vorstellen, die auch in diesem Bällebad drin sind. Und da kann man sich schon vorstellen, dass also die Bowlingkugeln in diesem Gebrudel etwas ruhiger unterwegs sind als die leichten Bälle.
Das Charm-Quark, also die Bowlingkugel, ist ruhiger unterwegs. Auf die Physik übertragen heißt das, dass es sich mathematisch viel einfacher beschreiben lässt als die leichten Quarks, die wuseligen Plastikbällchen. Und diese einfachere mathematische Beschreibung könnte den Fachleuten indirekt helfen, manche offene Frage der Teilchenphysik zu beantworten. Unter anderem hoffen sie auf neue Indizien, die erklären könnten, warum das Proton so überraschend schwer ist. Ein noch nicht gänzlich geklärtes Problem. Und was die Zukunft anbelangt, interessiert Sebastian Neubert noch etwas anderes. Vielleicht gibt es ja sogar ein Tetraquark, das aus noch schwereren Quarks besteht als das jetzt entdeckte Exemplar.
Das wäre eine große Sache, das wäre toll und wir würden erwarten, dass das auch existiert. Das Problem ist, je schwerer die Teilchen sind, desto schwieriger ist es, sie zu produzieren. Der LHC wird ja ausgebaut, wird auch noch laufen die nächsten 10, 20 Jahre. Und das wird ein ganz wichtiger Teil für uns sein, weil wir dann irgendwann genügend Daten haben, dass auch diese sehr seltenen Teilchen nachgewiesen werden können.
Es könnte also noch ein ganzes Weilchen dauern, bis die Fachleute das nächste Mal die Geburt eines ungewöhnlichen Teilchenvierlings vermelden können.
Frank Rothelüschen über unerwartete Vierlinge. Physiker am CERN in Genf haben ein neues Tetraquark entdeckt. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lennart Pyritz.
Remdesivir wird in Europa unter Auflagen als erstes Mittel zur Corona-Therapie zugelassen. Die Genehmigung im beschleunigten Verfahren erfolge nach einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur, gefolgt von einer Billigung durch die Mitgliedstaaten, erklärte die EU-Kommission. Es gehe darum, einen ungedeckten medizinischen Bedarf im Zusammenhang mit der Pandemie zu decken. Remdesivir gilt als eine von wenigen wirksamen Arzneien bei schweren Fällen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit. Es kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt verkürzen. In Deutschland war das Mittel bislang schon innerhalb eines Arzneimittelhärtefallprogrammes zugänglich und wurde in klinischen Studien getestet. Eine Studie zeigt, wie ein Vogelgesang viral gegangen ist. Verändern Vögel ihren Gesang im Lauf der Zeit, macht sich das zumeist als regionaler Dialekt bemerkbar und nicht als neuer Standard einer Art. Im Fachjournal Current Biology beschreibt ein Forschungsteam dagegen einen Fall kultureller Evolution, in dem sich ein Gesang innerhalb weniger Jahrzehnte weiträumig verändert hat. Der Studie zufolge hat sich eine zuvor seltene Gesangsvariante männlicher Weißkehlammern zwischen 2009 und 2019 in Kanada über 3000 Kilometer verbreitet. Von British Columbia bis Zentral-Ontario haben die Vögel demnach ihren traditionellen Gesang mit drei Tönen am Ende zugunsten einer Variante mit zwei Tönen am Ende aufgegeben. Untersuchungen zeigten, dass Vögel aus unterschiedlichen Regionen an denselben Orten überwintern. Dort könnte die Songvariante weitergegeben worden sein, schlussfolgern die Autoren. Größerer Abstand nach vorne könnte mehr Sicherheit beim Chorsingen schaffen. In der Vergangenheit wurden mehrere Fälle bekannt, in denen sich Chormitglieder mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Daraufhin hat der Bayerische Rundfunk für seine Klangkörper gemeinsam mit dem LMU-Klinikum München und dem Universitätsklinikum Erlangen begonnen, Corona-Ansteckungsrisiken beim Singen zu untersuchen. Dafür wurde die Ausbreitung und Verteilung potenziell infektiöser Tröpfchen und Aerosole beim Singen und Sprechen bestimmt. Jetzt berichtet das LMU-Klinikum von ersten Teilergebnissen. Nach der Auswertung der Messungen über die abgestrahlten Aerosolwolken kommen die Forschenden zum Schluss, zu ihren Kollegen nach vorne sollten die Chormitglieder einen größeren Abstand einhalten als zur Seite. Die Rede ist von 2 bis 2,5 Metern. Voraussetzung sei, dass kontinuierlich Frischluft zugeführt werde, um die Aerosole zu entfernen. Ältere Menschen halten sich nicht stärker an vorbeugende Maßnahmen gegen Corona. Und das, obwohl sie ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 haben. Zu diesem Schluss kommt ein Wissenschaftler der University of Edinburgh im Fachmagazin PLOS ONE. Der Studie liegen Umfrageergebnisse von mehr als 70.000 Personen von 18 bis 90 Jahren aus 27 Ländern zugrunde. Dabei wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie sich selbst in Isolation begeben würden, wenn das notwendig sei, und inwieweit sie Maßnahmen wie das Tragen einer Maske und Händedesinfektion beachten. Die Auswertung deutet darauf hin, dass ältere Menschen nicht mehr Bereitschaft zeigen, sich zu isolieren, als solche in ihren 50er und 60er Jahren. 60- bis 80-Jährige trügen offenbar auch selten eine Maske außerhalb des Hauses als Angehörige jüngerer Altersgruppen. Steigende Wassertemperaturen bedrohen Fischbestände weltweit. Bleibt der Klimawandel ungebremst, gefährdet zunehmend warmes Wasser die Fortpflanzung von bis zu 60% der knapp 700 untersuchten Fischarten. Davor warnt ein Forschungsteam im Fachblatt Science. Die Studienergebnisse zeigen, dass Fische als Embryonen sowie als laichbereite Erwachsene besonders wärmeempfindlich sind. Die Wassertemperatur in den Laichgebieten entscheide damit maßgeblich über den Fortpflanzungserfolg der Arten. Gelinge es, die Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssten nur etwa 10% der untersuchten Fischarten ihre angestammten Laichgebiete aufgrund zu warmen Wassers verlassen.
Und das waren sie, unsere Wissenschaftsmeldung von Lennart Pyritz.
Sternzeit, 3. Juli. Die ferne Erde und der lange Sommer. Morgen Nachmittag gegen 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zieht die Erde durch den sonnenfernsten Bereich ihrer Bahn. Zwischen den Mittelpunkten von Sonne und Erde liegen dann 152.096.000 Kilometer. Zur Sonnennähe Anfang Januar waren es rund 5 Millionen Kilometer weniger. Auch wenn es zunächst paradox klingen mag, mitten im Hochsommer sind wir der Sonne besonders fern. Aber der schwankende Abstand der Erde von der Sonne hat keinen Einfluss auf unsere Temperaturen. Die Jahreszeiten entstehen, weil die Erdachse schräg steht. Derzeit neigt sich die Nordhalbkugel zur Sonne, daher haben wir Sommer. Im Winter ist es bei uns kalt, trotz der Nähe zu unserem Stern. Aber dann zeigt die Nordhalbkugel von der Sonne weg und es ist auf der südlichen Hemisphäre sommerlich warm. Gemäß den Gesetzen der Planetenbewegung, die Johannes Kepler Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckt hat, läuft ein Planet auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Je näher er der Sonne ist, desto schneller bewegt er sich. Das gilt auch für die Erde. Unser Planet ist Anfang Januar in Sonnennähe am schnellsten und jetzt in Sonnenferne am langsamsten. Im Moment bewegt sich die Erde mit gut 105.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne. Anfang Januar sind es mehr als 109.000 km/h. Somit hat die elliptische Bahn doch einen Einfluss auf die Jahreszeiten. Weil die Erde gerade trödelt, sind Frühling und Sommer auf der Nordhalbkugel eine Woche länger als Herbst und Winter.
Und das war Forschung aktuell. Am Sonntag geht es bei Wissenschaft im Brennpunkt um das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Uli Blumenthal.